ARD Sounds.
Das Bayern 2 Kulturupdate, heute mit diesen Themen. Vor dem Landgericht München geht's wieder mal um künstliche Intelligenz und Urheberrecht. Diesmal, wenn die KI Suno innerhalb von Sekunden Popsongs ausspuckt, die einem extrem bekannt vorkommen, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen, sagt jedenfalls die Verwertungsgesellschaft GEMA. Richard Linklater verbeugt sich mit seinem Film Nouvelle Vague vor Jean-Luc Godard und Außer Atem. Und Timothée Chalamet hat sich Ärger mit der Klassikszene All Over the Planet eingehandelt. Das Landgericht München muss sich derzeit viel mit Helene Fischer-Schlagern beschäftigen. Schon in einem Prozess im letzten Jahr war ihr All-Time-Hit Atemlos herangezogen worden, um zu beweisen, dass künstliche Intelligenz unerlaubt mit urheberrechtlich geschützten Texten gefüttert wird. Ab heute geht es für das Gericht nicht nur um Worte, sondern auch um Kompositionen. Wie umgehen mit Computerprogrammen, die in Sekundenschnelle ganze Werke erschaffen, weil sie jede Menge urheberrechtlich geschützte Musik längst intus haben. Um die Ansprüche von Songwritern und Komponisten kümmert sich die Verwertungsgesellschaft GEMA und die hat jetzt den Anbieter einer Musik-KI verklagt, das Unternehmen Suno, wegen Urheberrechtsverletzung. Dieser Prozess wird seit heute am Landgericht München verhandelt. Malte Borgmann.
Haben Sie diesen Song schon einmal gehört?
Atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht, atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus.
Nein, das ist nicht Helene Fischer. Es ist überhaupt kein menschlicher Interpret. Dieser Song wurde vollständig von einer generativen KI erzeugt. Genauer gesagt von der Suno-KI. Das Unternehmen Suno ist einer der führenden Player auf dem Markt der KI-Musikgeneratoren. Es stellt Usern eine künstliche Intelligenz zur Verfügung, die einem anhand von wenigen Textbefehlen, sogenannten Prompts, einen ganzen Song erstellt. Sekundenschnell und kostenlos. Für einen geringen Aufpreis als Premium-Kunde darf man diese generierten Stücke sogar kommerziell nutzen. Behauptet zumindest Suno. Die eben gehörte KI Helene Fischer wurde von der GEMA gepromptet. Nicht zu kommerziellen Zwecken, sondern zur Beweisführung im Prozess am Münchner Landgericht, der heute verhandelt wird. Um ihre geradezu zauberhaften Fähigkeiten zu entwickeln, musste die Suno-KI nämlich erstmal mit riesigen Datensätzen gefüttert werden. Konkret Millionen an urheberrechtlich geschützten Songs. Für diese Nutzung hat Suno den Urhebern der Stücke nie etwas gezahlt. Die Argumentation des Unternehmens und anderer KI-Konzerne lautet grob gesagt wie folgt. Die KI würde das Material der Datensätze lediglich analysieren und strukturell auswerten. Dabei würden im neuronalen Netzwerk der KI keine Kopien der analysierten Werke gespeichert. Die künstliche Intelligenz würde sich also keine ganzen Songs merken, sondern lediglich die Regeln lernen, nach denen Musik funktioniert und anhand dieser abstrahierten Regeln dann gänzlich neues Material erschaffen. All das sei nach bestehendem Urheberrecht nicht lizenzpflichtig. Laut GEMA trägt diese Argumentation nicht. Sie hat als Prompts Textzeilen aus bekannten Songs bei Suno eingegeben und von der KI fertige Songs erhalten, die den Originalen zum Verwechseln ähnlich sind. Für die GEMA ein Beweis, dass im neuronalen Netzwerk der KI eben sehr wohl eine Kopie von Atemlos oder Sherry Sherry Lady gespeichert ist. Nicht als eine Datei am Stück sozusagen, sondern eher als ein assoziatives Geflecht aus komprimierten Teildaten und statistischen Bezügen, das die KI durch die richtigen Prompts getriggert, im Output aber wieder fast originalgetreu zusammenpuzzelt. Eine sehr spezielle, hochmoderne Art der Vervielfältigung. Für die GEMA ist die Sache dennoch eindeutig.
Wir gehen davon aus, dass das Urheberrechtsverletzungen sind und die Originalrechteinhaber, die diese Werke geschaffen haben, an den Erträgen beteiligt werden müssten.
So Dr. Kai Welp, Chefjustiziar der GEMA. Und die Chancen der Verwertungsgesellschaft stehen nicht schlecht. Bei einer ganz ähnlich gelagerten Klage gegen den ChatGPT-Mutterkonzern OpenAI, bei dem es um Songtexte ging, hat das Münchner Landgericht der GEMA im vergangenen November in fast allen Punkten Recht gegeben.
Malte Borgmann zum Prozessauftakt um Urheberrechte und Musik-KI am Landgericht München. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Dieser Film war der Publikumsliebling bei den Filmfestspielen von Cannes im letzten Jahr. Er versetzt sein Publikum über 60 Jahre zurück, mitten in die Dreharbeiten von Jean-Luc Godards Außer Atem und damit an einen Meilenstein der Filmgeschichte. Der amerikanische Regisseur Richard Linklater verbeugt sich mit seinem Film Nouvelle Vague vor Godard und zeigt gleichzeitig, was er heute alles anders macht. Improvisieren zum Beispiel hatte seinerzeit einen deutlichen höheren Stellenwert als im Kino von heute. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, gibt's hier erstens mehr von Bettina Dunkel zum Film und zweitens winken Freikarten von uns. Bayern 2 lädt ein zur Nouvelle Vague Preview morgen am 10. März in Würzburg, Nürnberg, Bamberg, Regensburg und Starnberg. Wie man an die Karten kommt, gleich mehr.
New York Herald Tribune!
Es sind nur 4 Worte.
New York Herald Tribune!
Aber bei Filmfans lösen sie ein wissendes Lächeln aus. Jean Seberg ruft sie, als sie in Jean-Luc Godards Spielfilmdebüt Außer Atem über den Pariser Champs-Élysées schlendert und Zeitungen verkauft. An ihrer Seite der 26 Jahre junge Jean-Paul Belmondo mit Zigarette im Mundwinkel und allerlei Sprüchen auf den Lippen, die allerdings nachsynchronisiert wurden. Denn ein klassisches Drehbuch existierte nicht, festgelegte Dialoge gab es kaum. Gedreht wurde ohne Ton. Vor und hinter der Handkamera wurde Tag für Tag improvisiert. Gesprochen wurde, was den Schauspielern gerade durch den Kopf ging. Was sich Richard Linklater in seinem neuen Film Nouvelle Vague so ausmalt.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier tue.
Ist völlig egal, meine Kleine. Wir sitzen im selben Boot. Und wenn wir zusammenrudern, kommen wir vielleicht irgendwo hin.
Das hier ist totaler Quatsch. Und das ist erst der Anfang.
Außer Atem. Godards Meisterwerk aus dem Jahr 1960 hat den Regelbruch zum Prinzip erhoben und Generationen von Filmemachern geprägt, darunter auch US-Regisseur Richard Linklater. Sein neuer Film ist eine Hommage an Außer Atem und die Nouvelle Vague, jene Leinwandbewegung, die von Frankreich aus die Filmwelt revolutioniert hat, das artifizielle Studiosystem hinter sich ließ und die Straße als Drehort eroberte. Jean-Luc Godard war mit seinen radikal innovativen Ansätzen einer der Anführer, obwohl er lange Zeit fürchtete, den Anschluss zu verlieren.
Eigentlich wollte ich meinen ersten Film machen, bevor ich 25 bin. Er verpasste die Nouvelle Vague, eine schöne Grabinschrift.
Linklater lässt diesen gewitzten Leinwandanarchisten und seine Zeit lebendig werden. Denn Nouvelle Vague ist ein Film über die chaotisch-kreative Entstehungsgeschichte von Godards Kinodebüt und filmhistorischer Deep Dive in einem. Gedreht wie das Original in Schwarz-Weiß und im 3:4-Format. Besetzt wie damals mit einer amerikanischen Schauspielerin und charismatischen französischen Charakterköpfen. Erzählt wird, wie der Cahiers du Cinéma-Filmkritiker Godard mit 28 Jahren finalement auf den Regiestuhl wechselt, wie der selbst im Kinosaal Sonnenbrille tragende Exzentriker mit seinem ganz speziellen Charme sowohl an dem Projekt zweifelnde Darsteller als auch profitorientierte Produzenten um den Finger wickelt.
Wir bei Cahiers finden, dass Filme nicht teuer sein müssen.
Das hat mir schon immer gefallen.
Das ermöglicht mehr kreative Freiheit.
Das gefällt mir weniger.
Fakten und Fiktion umtänzeln einander wie einst Seberg und Belmondo. Der Tonfall ist so elegant, rasant und augenzwinkernd amüsant wie bei Godard. Gleich zu Beginn schmuggelt Linklater in temporeicher Jazzmanier die führenden Köpfe aus Godards intellektuellem Umfeld in die Handlung, gibt Nouvelle Vague-Legenden wie Chabrol, Truffaut, Cocteau, Juliette Gréco oder Agnès Varda Auftritte, die oft so sekundenkurz sind wie ihre Namenseinblendungen. Cineasten können sich an den zahlreichen Referenzen und Reenactments erfreuen. Wer filmhistorisch weniger gut bewandert ist, hat auf andere Weise Spaß. Denn Linklaters Nouvelle Vague ist weit zugänglicher als der Klassiker, vor dem er sich verbeugt. Während Godard improvisiert hat, arrangiert Linklater bis ins kleinste Detail und liefert ein Kinokunstwerk ab, von dem man sich nur zu gern mitreißen lässt.
Wir wollen eine neue Welle. Dann geben wir ihnen doch eine Flutwelle.
Bam. Bettina Dunkel über Nouvelle Vague von Richard Linklater. Timothy Chalamet, den Mann, der für seine Filme unter anderem quasi zu Bob Dylan und zu Marty Supreme Reisman wurde. So sehr kroch er in ihre Haut, ihre Musik, ihren Sport. Nächsten Sonntag hat er Chancen auf seinen ersten Oscar. Alle lieben ihn. Bis auf die Welt der Klassik, die ist gerade nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Hat er doch mit all seiner Reichweite behauptet, niemand interessiere sich heute noch für Oper und Ballett. Tobias Stosiek.
I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though it's like no one cares about this anymore.
Auf der Opernbühne wird man Timothy Chalamet so schnell nicht sehen, so viel ist schon mal klar. In einem Interview mit dem Schauspielkollegen Matthew McConaughey hatte Chalamet vor etwa einer Woche gut gelaunt verkündet, er könne sich nicht vorstellen, jemals in der Oper oder beim Ballett zu arbeiten. Schließlich würde sich niemand mehr für diese Kunstformen interessieren.
I just lost 14 cents in viewership. Damn, I just took shots for no reason.
Die gute Nachricht für Chalamet: muss er auch nicht. In Hollywood läuft es ja ganz gut für den 30-Jährigen. Vor Rollenangeboten kann er sich kaum retten. Und wer weiß, vielleicht war es ja auch ein Stückchen Rollenprosa, was er da im Gespräch mit McConaughey zum Besten gab. Chalamet ist bekannt dafür, dass er seine Figuren sozusagen ins Leben mitnimmt. In den letzten Wochen trat er etwa bei verschiedenen Gelegenheiten ungewohnt breitbeinig auf, ganz wie der Tischtennisstar, den er im Sportdrama Marty Supreme verkörpert. Möglich also, dass auch ein bisschen Marty hinter seinen Lästereien steckt. Der Klassikwelt ist das allerdings egal. Die stürzt sich mit bemerkenswerter Faszination auf die Aussagen des Schauspielers. Ja, es gibt rund um den Globus kaum ein Opernhaus, das auf Instagram noch nicht reagiert hätte. Und das in den allermeisten Fällen in der Tonlage der Empörung. Dass sich der Musikjournalist Axel Brüggemann stellvertretend für die gesamte Branche zu einer Entschuldigung bei Chalamet genötigt sieht, ist aber vielleicht doch etwas übertrieben. Vollkommene Kritikunfähigkeit und mangelnde Selbstironie bescheinigt er in einer an den Bildkommentator Franz Josef Wagner erinnernden Online-Epistel der gesamten Klassikwelt und schließt mit der grimmigen Selbstdiagnose: am Ende wirkten wir Klassik-Fuzzis wie eine Insel sich selbst feiernder, humorloser Nerds.
The Timothy Chalamet haters are out in full force.
Dagegen könnte man erstmal ganz pauschal halten, dass die Klassik-Fuzzis, und das ist zuerst und vor allem ein Ausweis von Zeitgenossenschaft, einfach die Chance zum PR-Stunt erkennen, wo sie sich bietet, und in diesem Fall noch dazu die Möglichkeit, vom Kuchen popkultureller Aufmerksamkeit zu naschen. Versehen mit der ironischen Adresse „Das ist für dich, Timothy Chalamet“, veröffentlichte die Met in New York zum Beispiel einen Zusammenschnitt von Aufnahmen, die die Arbeit hinter der Bühne des Hauses zeigen. Respekt für alle Opern- und Ballettleute da draußen, heißt es im Bild. Die Bayerische Staatsoper schnitt, von wegen interessiert, keinen Chalamets Aussagen gegen ein jubelndes Opernpublikum, und die Wiener Staatsoper unterzog seine Thesen einem quasi anekdotischen Fact-Checking auf den Straßen der österreichischen Hauptstadt.
Wir sehen draußen und fragen, ob das wirklich stimmt.
Do you care about opera?
Yes. Yes.
Und einer ließ es sich natürlich sowieso nicht nehmen, zur Causa Stellung zu beziehen: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der kann ein bisschen Ablenkung auch gut gebrauchen. Immerhin wird er gerade heftig kritisiert, weil er sich ohne Not genötigt sah, den Verfassungsschutz einzuschalten, um Kandidaten für den Deutschen Buchhandlungspreis überprüfen zu lassen. Wer Ballett oder Oper nicht hautnah und live erlebt hat, kann auch mal daneben liegen, teilte er am Samstag der Rheinischen Post mit und ließ die Gelegenheit nicht aus, in aller Unbescheidenheit zu betonen, dass Deutschland quasi Weltmarktführer bei Orchestern und Opernhäusern sei. Hochleistungsarbeit werde an den Häusern verrichtet, so Weimar. Und Chalamet sei herzlich eingeladen, mal eines davon zu besuchen. Vorsorglich teilte der Kulturstaatsminister auch schon mal mit, wie Chalamet das Ganze dann zu empfinden habe. Zitat: danach kann man nur sagen, it was really awesome. Tja, wen würde das nicht überzeugen?
Und außerdem warten wir mal ab, welche Biopics Herr Chalamet in seinem Leben noch so spielt. Vielleicht ist ja auch mal ein Schicksal aus der Klassik dabei. Das war's vom Bayern 2 Kultur-Update für heute. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Den Haag 1672. Cornelius van Baarle steht kurz davor, die erste schwarze Tulpe der Welt zu züchten.
Es geschah um diese Zeit, dass die Tulpengesellschaft von Haarlem einen Preis für die Entdeckung einer großen, schwarzen, fleckenlosen Tulpe aussetzte.
Zwischen Machtspielen, Verrat, Intrigen und einer heimlichen Liebe kämpft er um sein Lebenswerk.
15 bis 20 Tulpen lagen zerrissen und aufgeschlitzt umher. Der Saft floss aus ihren Wunden. Dieses kostbare Blut, das von Berle gern um den Preis des Seinigen zurückgekauft hätte.
Alexandre Dumas, Die schwarze Tulpe. Das ganze Hörbuch im neuen Hörbuch-Klassiker-Podcast Kult in ARD Sounds.